Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Nach einer längeren Pause haben wir es endlich wieder geschafft, dass wir uns zusammenfinden für eine neue Folge des Virtual Wood Profcast und für die Adventzeit, wo wir ja alle unsere Musikinstrumente wieder entstauben, um dann vor dem Christbaum würdig zu singen, haben wir das ideale Thema gefunden. Und ich glaube, ich habe einen der besten Experten zu diesem Thema in ganz Europa finden können. Es freut mich sehr, dass wir nach 10 Jahren uns auf diesem Wege wieder getroffen haben. Andrea Florinett, ein sehr emsiger und rühriger Holzexperte aus der Schweiz, steht uns heute zur Verfügung. Und in der Vorbesprechung hat mein Kollege Hubert Späth schon die Frage gehabt, was macht denn dieser Multifunktionär alles? Also Hubert, darf ich gleich für die erste Frage an dich weiter übergeben?
Okay, ja, vielen Dank, Günther. Hallo, Herr Florinett. Ich habe mir Ihre Homepage angeschaut und ich habe gedacht, auf welchen vielen Bereichen sind Sie eigentlich unterwegs? Und dann habe ich mich gefragt, wie kommt das eigentlich, dass Sie so vielfältig unterwegs sind? Vielleicht können Sie da ein paar Worte zu sagen.
Ja, wir sind einfach vielfältig im Holzbereich unterwegs. Wir sind eine klassische Forstunternehmung gewesen früher und haben Holz, also Rundholz verkauft. Aber das Rundholzverkaufen bleibt uns keine Wertschöpfung. Die Wertschöpfung ist sehr gering. Und es hat sich dann ergeben, dass ich schon nach der Försterschule im 1992 angefangen, Mondholz zu machen, also Mondholz zu schlagen. Wurde zuerst ausgelacht. Mittlerweile gebe ich die Daten auch gerne weiter. Das habe viele Anfragen. Und das hat sich so weiterentwickelt, dass dann irgendwie 2002 die Gemeindesägerei in Bergün zum Verkauf stand. Und wir als Forstunternehmer und Quereinsteiger eigentlich uns darum interessiert haben. Zur gleichen Zeit war auch das Thema Klangholz für mich zuerst mehr ein Hobby, dass wir eigentlich das schöne Rundholz, was bei uns wächst, nicht einfach exportieren und die Wertschöpfung weggeben, sondern versuchen, mit diesem Holz die Wertschöpfung zu machen, weil es auch hier wächst. Also wir sind ja, viele sagen, wir seien alpine Brache. Ich bin nicht dieser Meinung. Ich meine, wir wohnen im schönsten Holz, was man sich vorstellen kann. Und da muss man einfach was tun.
Jetzt kommt natürlich der Marketingmann und es geht immer um die USP, um das Alleinstellungsmerkmal. Für mich, der ich kein Holztechnologe bin, die Frage, wie erkenne ich jetzt, ob eine Fichte oder eine Lärche, wir werden uns über die Holzarten vielleicht auch noch unterhalten können, wie erkenne ich, dass jetzt ein Baum ein Klangbaum ist oder ob er nur ein normaler Bauholzbaum ist?
Ja, das erkennt man eigentlich schon von außen recht gut. Also ich meine, grundsätzlich ist das Klangholz ja die Fichte in Europa. Es gibt auch gute Klanghölzer, selbstverständlich in den USA, Kanada mit Engelmann, Sitka, Adirondacks oder Red Cedars. In Europa ist es wirklich die Fichte. Vielleicht auch ein bisschen Stradivari sei Dank, ist die Fichte so ein bisschen die Spezialität im ganzen Klangholzumzug. Und man muss sich vorstellen, dass die Fichte eigentlich immer dort am Instrument ist, wo die Saite darüber gespannt ist. Bei allen Streichen, bei allen Zupfinstrumenten, beim Klavier, bei der Harfe. Immer dort, wo die Saite darüber gespannt ist, ist die Fichte unten drin, weil die Fichte eigentlich ein sehr leichtes Holz ist, ein spezifisches Gewicht, bestenfalls bis 340 Kilo pro Kubik, geht rauf bis 440 Kilo pro Kubik, das ist dann schon eher schwer, kommt ein bisschen auf die Bodenbeschaffenheit an. Diese Fichte, die soll möglichst einen Durchmesser oder Brusthöhendurchmesser von über 55 haben. Die muss ganz, ganz gerade gewachsen sein, die muss rund sein. Die darf kein Harz haben. Wir haben gerne die Plattenfichte, also die Fichte, die die Äste schön am Stamm runterzieht und eigentlich den Stamm selbst schützt und nicht mit den Ästen, die gerade rauswachsen, wie zum Beispiel bei der Kammfichte oder der Bürstenfichte. Dort gibt es immer Spannungen, wenn Schnee auf den Ästen liegt und bei der Plattenfichte gibt es das natürlich in dem Sinn nicht. Das ist so ganz kurz mal, worauf es ankommt auf den ersten Blick.
Da würde ich gerne nachhaken, Florinett. Die Fichte ja sonst so ein Massenprodukt und bei Ihnen ist es eigentlich ein Spezialprodukt. Jetzt haben Sie gesagt, die Plattenfichte ja, die Kammfichte nein. Das heißt, Sie suchen individuelle oder Individuen in den Wäldern außen sagen, der Baum würde geeignet sein, der andere Baum nicht. Jetzt haben Sie noch gesagt, Harz geht wiederum nicht. Wie erkennen Sie das von außen? Also generell, wie erkennt man von außen, ob das ein Tonholz ist oder nicht?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich die Feinjährigkeit vom Holz. Die erkennt man natürlich am Stamm, wenn man ihn ansieht, nicht. Aber man kennt die Höhenlage. Man kann mal schauen, ob alte Stöcke rumstehen und dort ein bisschen nachforschen. Harz ist so eine Geschichte vom Südhang. Wenn zum Beispiel Sonne auf einen Stamm brennt im Februar und der Boden noch gefroren ist, dann ist ganz klar, dass es Spannungen gibt und Spannungsrisse und Harzaustritt. Genau gleich wie ein windexponierter Platz, wo einfach auch sehr, sehr viel Spannungen im Holz entsteht und dort hat man auch eher Harzaustritte als an einem ruhig gewachsenen Ort, wo halt wenig Wind ist. So. Also es sind Sachen, die man nicht direkt sieht, wo man ein bisschen die Umgebung anschauen muss und vielleicht eine gewisse Erfahrung mitbringen sollte.
Gibt es jetzt für verschiedene Musikinstrumente verschiedene Anforderungen oder geht es einfach immer nur um das feinjährig geradgewachsene Holz?
Also das geradgewachsene, das ist schon sehr entscheidend, weil eine Decke für eine Gitarre zum Beispiel, die ist, wenn sie bei uns aus dem Lager in den Verkauf geht, die ist 4,5 mm stark. Aber beim Gitarrenbauer geht die dann natürlich, wird die runter geschliffen auf 1,8 bis 2,2 mm. Also diese, und das ist, muss ja riffgeschnitten sein und das muss stabil sein. Ich denke, das ist so eine Herausforderung, das geradgewachsene, das ist das A und O beim Instrumentenholz. Die Breitjährigkeit, die ändert sich, weil das ist naturgegeben. Wenn man für eine Gitarre, es sind ja immer zwei Decken, die man nacheinander schneidet und fügt, da sind wir eben bei 55, 60 Durchmesser vom Stamm, okay. Für ein Cello brauchen wir schon Richtung 70 und für einen Kontrabass brauchen wir einen Durchmesser vom Stamm von vielleicht 80 bis 90. Und es ist klar, dass ein Stamm mit 90 Durchmesser nicht so feinjährig sein kann, wie ein Stamm, der 55 Durchmesser hat. Weil grundsätzlich kann man es so sagen, eine Fichte mit 50 Durchmesser, 1 Millimeter pro Jahr gewachsen, ist ja 250-jährig. Und die Fichte hat dann auch ihren Zenit erreicht. Also wenn jetzt bei einem Stamm mit 80 Durchmesser eine Seite 40 cm ist, der Radius, und der dann auch 1 Millimeter pro Jahr gewachsen wäre, dann wäre der Stamm ja 400-jährig und das wäre ein Methusalem. Also das sieht man ganz, ganz selten. Aber es ist von der Geschichte her, ist es einfach so, je nach Höhenlage haben die Stämme halt breitere oder feinere Jahrringe. Und das hat man immer so aus dem Wald herausgenommen und hat sich so auch etabliert, sage ich jetzt mal. Wichtig ist einfach nur, dass am Schluss, wenn der Stamm in der Endzeit, wo er wächst, sehr feinjährig wächst. Und das ist im Normalfall so, weil die Bäume haben ja Konkurrenz untereinander. Je älter sie werden, desto mehr große Bäume stehen da. Und dann wird der Jahrringaufbau immer feiner, sage ich jetzt mal. Weil was außen am Stamm ist, ist schlussendlich innen am Instrument. Man schneidet Decke um Decke und fügt sie und in der Mitte ist die Leimfuge. Und in der Mitte haben wir ja immer die Seiten darüber gespannt. Und je feinjähriger dort das Holz ist, desto mehr Kraft, Druck von der Seite kann dieses Instrument dann auch übernehmen.
Das bedeutet, Florinette, wenn ich es richtig verstanden habe, dass jedes Instrument, egal ob Geige oder Kontrabass, immer aus zwei Teilen besteht, die in der Mitte gefügt wird. Und deswegen brauchen Sie die Stärke des Stammes, die Dicke des Stammes, um diese zwei Teile herauszubekommen.
Ja, das ist richtig. Es ist eigentlich immer, man schneidet ein Stück am anderen von außen Richtung Zentrum und fügt die dann, also außen am Stamm, innen am Instrument. Das ist so die Grundregel, wie es sein muss. Die Amis sagen bookmatched. Das ist eigentlich, wie man ein Buch aufmacht und wieder schließt. es ist natürlich auch eine visuelle Geschichte, oder? Man sieht dann, beide Seiten sollen genau gleich aussehen.
Marketingmensch, zweiter Anlauf. Wer sind denn jetzt die großen Kunden? Wir hatten das Glück, Hubert Späth und ich, wir waren gemeinsam heuer in einer Klavierfabrik in Estland. Es werden immer ganz große Namen genannt. Wer sind denn Ihre Kunden? Sind es viele kleine oder sind es auch die großen oder der Mix von allem?
Bei uns läuft es ein bisschen so. Wir sind eigentlich mit dem Gitarrenholz gewachsen. Holz für Gitarren. Machen auch Holz für Geige, Cello und Kontrabass. Für Klaviere machen wir sehr wenig. Steinways waren mal hier, oder schon zweimal haben sie angeklopft und wollten Holz kaufen. Ist für uns uninteressant, sage ich jetzt mal. Weil das sind Knebelverträge, sagt man dem, was so große Firmen machen. Da mische ich nicht mit. Ich habe viel die bessere Wertschöpfung, wenn ich Gitarrenholz mache. Gitarre ist das meistgebaute Instrument in der Welt. Und Sie können sich vorstellen, in der Schweiz ist die Produktion teuer. Aber wenn die Qualität stimmt, ist der Preis nicht mehr so relevant. Weil wenn wir eine Maßdecke für eine Gitarre herstellen, dann gibt es dann eine Gitarre raus, die irgendwie 10.000 Franken kostet. Also ist der Preis dann nicht mehr so speziell. Wir haben uns auf Gitarre spezialisiert, weil es einfach das richtige Holz ist hier. Es ist nicht so weich wie zum Beispiel aus dem Flaimstal. Flaimstal ist bekannt für Holz für Geigen. Bei uns funktioniert das eigentlich so, dass wir Gitarrenholz und Geigenholz im gleichen Arbeitsgang verarbeiten, schneiden. Aber in erster Linie geht es bei uns schon um Gitarrenholz. Das Geigenholz, das man spricht von der Geige, die Geige ist ein Instrument, das sehr bekannt ist, aber auch uralt wird und sehr teuer ist. Also der Markt der Geigen, der ist in Asien. Es werden mit Abstand am meisten Geigen in Asien gebaut. In Europa lebt der Geigenbauer eher davon, von der Vermietung, von der Restauration und weniger vom Neubau. Der Neubau findet wirklich in Asien statt. Bei der Gitarre ist Amerika sehr interessant, weil es sehr viele Gitarrenbauer gibt und der Gitarrenbauer eigentlich sein Instrument baut und verkaufen kann. Bis ein Geigenbauer seine Geige verkauft hat, wenn er im hohen Segment arbeitet, das geht relativ lange. Der Geigenbauer muss auch sehr, sehr traditionell bauen. Das Instrument hat immer dieselben Holzarten, dieselben Abmessungen. Und die Gitarre hat da viel mehr Möglichkeiten in Sachen Holzart, in Form. Da ist die Welt viel offener. Darum ist der Gitarrenbau eigentlich der Bau, der am meisten Instrumente rausbringt.
Herr Florinetz, Sie haben vorhin bei der Einleitung haben Sie erzählt, dass Sie auch irgendwann mit Mundholz angefangen haben und dass Sie dabei verlacht worden sind. Und mittlerweile lachen die Leute anscheinend nicht mehr. Meine Frage dazu, hat Mondholz und Klangholz, stehen die irgendwie in Verbindung oder ist es egal, ob man jetzt Mondholz für den Gitarrenbau nimmt oder nicht Mondholz?
Also wir haben sehr viele Kunden, denen es sehr wichtig ist, dass es Mondholz ist, aber nicht alle. Also Sie müssen es so vorstellen, wenn ich Rundholz für Instrumente einkaufe, entweder wir schlagen die Stämme selber und dann schauen wir, wenn die geschlagen wurden. Aber es kann auch sein, dass ich irgendwo eine Holzbolter sehe an der Straße mit sehr schönem Holz, dass die Stämme kann ich mir nicht entgehen lassen, oder? Die sind so rar, das ist ein Stamm auf 1000 Stämme, oder? Den man wirklich brauchen kann. Und wir haben es jetzt einfach so gehandhabt, bei uns ist Mondholz immer grün, nicht Mondholz ist blau. Und wenn wir es dann auf dem Produkt, das wir verkaufen, auf dem Rolling, wird es einfach markiert. Wenn es Mondholz ist, bekommt es einen abnehmenden Mond. Und so können wir das eigentlich sehr gut dokumentieren. Wir sind ja FSC zertifiziert, wir müssen diese Chain of Custody erfüllen. Und so können wir eigentlich sehr schön und genau nachvollziehen, von wo das Holz kommt und auch entsprechend, wenn es gefällt wurde.
Eine Frage, die normal Hubert Späth immer gerne stellt, wenn er leidend durch seinen Wald geht, ist das Thema die Fichte und der Klimawandel. Wie schaut denn das bei Ihnen aus? Sind Sie jetzt durch die Höhenlage begünstigt oder spüren Sie auch schon den Klimawandel oder Ihre Fichten?
Ja, bis man das spürt, das dauert natürlich ein bisschen. Wir haben das Glück, unsere Sägerei ist schon auf 1400 Meter über Meer und die Klangholzwerkstatt auf 1600 Meter über Meer. Die Waldgrenze geht bei uns bis 2000 Meter mindestens. Also da ist schon von der Vegetationszeit her, das ist sehr kurz, und dass wir jetzt da Ausschläge hätten in den Jahrgangsbreiten, die uns nachteilig wären, das, so weit sind wir schon noch nicht. Also, aber wir sehen, dass im Unterland, ich sage jetzt Zürich, St. Gallen, einfach so in den tieferen Regionen eigentlich die Fichte dann schon auch ein bisschen ausgeht und der relativ stark an den Kragen geht. Und da sind wir hier in den Bergen schon noch ein bisschen in einer besseren Situation, sage ich jetzt mal. Also ich fürchte mich jetzt noch nicht so vom Klimawandel, obwohl es für uns ein tägliches Thema ist. Absolut, das ist auch für uns, wird es je nachdem problematisch, wenn es so weitergeht, ja.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Herr Flornett, dass es ein Stamm von 1000, der für Sie geeignet ist. Das heißt, Sie müssen doch ständig oder einer Ihrer Mitarbeiter ständig unterwegs sein, um diesen Stamm von 1000 zu finden, weil ansonsten geht er ins Sägewerk wie die anderen auch. Haben Sie spezielle Leute oder sind Sie speziell unterwegs und suchen diesen einen Stamm unter 1000 aus?
Ja, es ist so, wir als Forstunternehmung, wir schlagen im Jahr mit unserer Tochterfirma ca. 55.000 Kubik. Das ist eine stattliche Menge in den Bergen, weil das meiste mit Seilbahnen gebracht wird. Unsere Mitarbeiter, die sind natürlich irgendwo geschult. Ich denke, es ist für unsere Mitarbeiter auch eine coole Geschichte, dass wir einfach nicht nur Massenware machen, sondern wirklich was Spezielles. Und ich höre oft Montagmorgen Teammeeting, komm da mal vorbei, wir haben was Schönes gesehen. Ja, und unsere Arme gehen weit raus. Und es sind viele Förster, also zum Beispiel die Försterschule, die kommt jährlich zu mir mit den jungen Förstern oder in den lernenden Förstern. Und ich mache mit denen immer so einen halben Tag, wo ich ihnen Sägerei zeige, unsere Philosophie ein bisschen zeige und das, die Klangholzwerkstatt. Und so kann ich eigentlich noch recht gut sensibilisieren. Wir zahlen natürlich für dieses Holz auch irgendwo den 3- bis 4-fachen Preis vom normalen. Und ja, ich denke, junge Förster, die rufen dann auch an und sagen, hey, schau, ich habe da vielleicht was. Und dann gehe ich natürlich, ob es ein Stamm ist oder 10 Stämme, ist egal. Man muss gehen und man muss den Leuten zeigen, muss Interesse zeigen. Und das ist, denke ich, das etwas sehr Wichtiges. Wir haben vielleicht auch den Vorteil, durch dass wir die Sägerei haben, die auch Fensterkante, Schreinerware schneidet, dass es nie so eine Nullrunde ist, sondern wir können ja letztendlich alles brauchen. Den Rest geben wir dann weiter in den Handel. Aber ich gehe dann nicht zum Förster und er hat mir 10 Stämme hergelegt und ich nehme nur einen. Das geht nicht, weil dann muss man nie mehr kommen. Oder ich kann ihm dann immer alles übernehmen. Und dann ist es eine Win-Win-Situation, die, denke ich, sehr wichtig ist. Wir kommen her mit dem LKW von uns und sortieren das Holz aus, immer gemeinsam im Förster. Es wird gemeinsam klassiert, damit er etwas lernt und auch man ein gewisses Vertrauen aufbauen kann. Weil es machte keinen Sinn, da einmal ein Schnäppchen zu machen, dafür nächstes Jahr nicht mehr kommen zu dürfen. Es ist wichtig, dass alle ordentlich entlohnt sind, weil sonst wäre das eine kurze Geschichte, die auch nicht nachhaltig wäre.
Auf der Homepage habe ich dann lesen können, dass Sie auch Klangholz thermomodifiziert anbieten. Und wir waren unter anderem auch in Finnland im Rahmen unserer Virtual Wood University. Dort wird es derzeit gerade ganz groß angepriesen. Bei uns ist der Hype des Thermoholz schon wieder ein wenig vorbei. Welche Rolle spielt das Thermoholz oder die Modifikation für das Instrumentenholz?
Ja, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Weil, wieso tönt eine Stradivari heute dermaßen gut? Die haben nicht viel anders gebaut, als man heute baut, sage ich jetzt mal. ich betrachte das jetzt ganz praktisch, sage ich, oder? Irgendwie vor 300 Jahren war in der Po-Ebene eigentlich eine Hungersnot. Die Hälfte der Familie musste nach Amerika auswandern. Die anderen Familien zum Überleben haben Geigen gebaut. Die eine Familie hat so quasi, eine Familie hat Hälse gemacht, eine hat Böden gemacht, eine Rücken und irgendeine Familie hat das zusammengebaut und hat diese Instrumente nach Amerika geschickt. Und die sind immer noch unterwegs. Aber im Laufe der Zeit ist ja alles, was organisch ist, in so einer Fichtendecke abgestorben in diesen 300 Jahren. Und das Harz, was drin ist, ist komplett auskristallisiert. Und das ist der Ansatz. Man konnte diese Decken dann immer feiner ausarbeiten im Lauf dieser Zeit. Sie wurden immer dünner und härter. Und mit dieser Modifikation, die wir machen, indem wir die Modifikation nicht einfach nur in einem Thermoofen machen, legen das Holz eigentlich, wir möchten eigentlich dasselbe machen aus neuem Holz, altes Holz, wo das Organische abstirbt und das Harz auskristallisiert. Das ist, war unser Ziel, oder? Und wenn wir jetzt das einfach nur in den Ofen legen würden, wie zum Beispiel das Bauholz oder das Holz für den Garten, den Gartenrost zum Beispiel, dann sind das relativ dicke Dimensionen und dann kann man das in den Ofen legen, aufheizen auf 160 Grad und das ist immer noch irgendwo stabil. Aber eine Decke, die 4,5 mm hat, da muss das Lignin überleben. Und darum legen wir eigentlich das Holz zuerst in einen Sack, wir ziehen die Luft komplett ab, also unter Vakuum, und legen es so in den Ofen. Und der Ofen, den wir haben, das ist ein Ofen, den wir von einem Apotheker gekauft haben. Also wir können mit dem Stick, den wir einstecken, dann können wir den Computer laden und genau sagen, schau, du heizt es uns in so und so viele Stunden auf, bleibst oben und kommst langsam wieder runter, damit die Auskühlungszeit auch stimmt. So machen wir das sehr, sehr genau und gezielt und fein, damit wir das Holz nicht, ich sage jetzt mal, vergewaltigen. Durch das wir, dass keine Luft bei diesem Prozess am Holz ist, überlebt das Lignin. Also das Holz wird nicht spröder, es wird nicht brüchig. Aber man sieht an der Oberfläche, wie das Harz komplett ausgetreten ist. Wir haben festgestellt oder gemessen, dass die Schallgeschwindigkeit bis 10% höher ist, längs und quer, durch diese Bearbeitung. Das ist ja sehr entscheidend. Und das Holz auch leichter wird. Also wir machen im Prinzip frecherweise in einer sehr kurzen Zeit aus neuem altes Holz, was mittlerweile sehr gefragt ist. Wir bekommen auch von vielen Geigenbauern aus Europa ein Paket mit ihrem Holz, was sie schon vor 10 Jahren gekauft haben. Bitte macht uns diese Modifikation. Und dann machen wir das quasi im Auftrag und schicken es wieder zurück. Ist ein sehr interessantes Thema und viel besser als diese ganze Pilzgeschichte, die mal da rumgegeistert hat.
Das hört sich für mich jetzt so spannend an. Sie sind in so einem spezifischen Bereich unterwegs, Herr Florinett, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass es viele Konkurrenten gibt, die in ebenfalls in diesem Bereich unterwegs sind. A, die Frage, ist das so? Und B, wenn es so ist, dann können Sie doch eigentlich zurücklegen und auf Ihre Kunden warten, die, wie Sie gerade gesagt haben, zu Ihnen kommen und sagen, Herr Florinett, bitte machen Sie das für mich. Wie sieht es von der Konkurrenzsituation aus? Gibt es überhaupt viele Unternehmen, die in diesem Bereich unterwegs sind?
In der Thermomodifikation spüre ich jetzt noch nicht viel. Wir besuchen ja Messen, wo wir unser Holz verkaufen, international. Da ist es noch relativ ruhig im Moment. Aber es ist logisch, meine, wenn die Mitbewerber merken, dass da etwas Gutes ist, dann werden sie sich auf die Hinterbeine machen und ist auch ganz normal. Im Moment ist in dem Bereich sehr wenig Konkurrenz, sage ich jetzt mal. Aber es ist auch recht speziell, also ich muss sagen, wir haben da mit TU Dresden zusammengearbeitet in diesem Fall und haben wirklich ein Jahr lang wirklich geübt, bis man das brauchen konnte. Und ist schon relativ viel Wissen und Know-how dahinter, was man natürlich auch nicht einfach so 1:1 weitergibt, ist klar. Aber ja, die Nase im Wind haben und weitermachen, weil es kommt sicher wieder was und die Mitbewerber schlafen nicht. gleichbleiben wäre eigentlich retour gehen.
Wir waren vorhin schon bei den verschiedenen Kunden. Sie haben eben gesagt, hauptsächlich die Gitarrenkunden, aber auch Geigenbauer. Die Klavierbauer sagen, dass der große Zukunftsmarkt in Asien sich befindet. Nicht nur die Produktionswerke, die dort sind, sondern wenn denn, weiß ich nicht, 1,4 Milliarden Chinesen zum Geigenspielen anfangen, dann brauchen die natürlich auch entsprechend viele Geigen. Wie international ist Ihr Vertrieb aufgestellt und wo geht da die Reise hin?
Also unser Betrieb ist so aufgestellt, dass wir in über 40 Nationen das Holz verkaufen. In der Schweiz bleibt relativ wenig, sehr wenig, außer für den Bau von Handorgeln, von Schweizer Örgeli, sagt man dem. Ja, Asien ist so, dass das relativ stark an Fahrt aufgenommen hat. Im Moment sind die Aussichten ein bisschen getrübt, aber es scheint sich wieder zu ändern. Asien ist für uns natürlich schon wichtig im Geigenbereich, sage ich jetzt mal. Wir haben auch Gitarrenkunden in Asien. Aber wenn man als Europäer eine Firma in Asien beliefern kann, dann kommt man nur eine ganz große. Und China war lange Zeit eigentlich cheapest price, best price. Ist nicht wirklich interessant für uns. Im Geigenbereich, dort fassen wir jetzt ein bisschen Fuß, aber das haben wir selber ein bisschen in die Hand nehmen müssen. Wir haben mit einem Chinesen zusammen eine Firma gegründet in China, eine Handelsfirma. Und so können wir eigentlich größere Mengen an Geigenholz nach China liefern, weil der Transport ist sehr, sehr entscheidend, die Transportkosten. Ob jetzt eine Palette oder 24 Paletten rübergehen, das macht enorm viel auf das Stück Holz aus. Und dass wir jetzt in China eigentlich vor Ort sind und eigentlich Chinesen dabei haben, der den Vertrieb dort macht, kommt er natürlich nicht nur zu den ganz großen Kunden, sondern zu den mittleren Kunden, die eine höhere Qualität möchten, einen besseren Preis erzielen können und aber auch ein besseres Instrument zu einem besseren Preis verkaufen. Diese mittlere Schicht bis, ich sage jetzt mal, nicht die Massenware, sondern so die kleineren Firmen, und die Einzelbauer, das ist eigentlich der Bereich, den wir gezielt ansprechen möchten mit der Qualität, die wir haben und auf keinen Fall in den Handel liefern, sondern wir gehen immer direkt auf den Kunden los. Das ist viel interessanter. Für mich ist es ein No-Go, dass einer nur mit Handel Geld verdient. Das können wir selber auch.
Herr Florinet, Sie haben vorhin den Spruch gesagt, die Nase muss im Wind bleiben. Jetzt sind wir beide, der Günther Berger und ich, Hochschullehrer und unsere jungen Studenten sind überwiegend in den klassischen Holzbereichen unterwegs, logischerweise in den Sägewerken, Holzhandel und so weiter und so weiter, Holzwerkstoffe in der Industrie. Und wenn wir Sie jetzt einladen würden in unsere Vorlesung und die Studenten sagen, was meinen Sie denn damit für uns oder haben Sie einen Tipp für uns, wie wir die Nase im Wind behalten können. Was würden Sie unseren Studenten raten?
Ich denke, man muss, oder zum Beispiel, wenn wir das spezifische Beispiel Klangholz nehmen. Wir haben, das kann man nicht lernen, Klangholz. Das hilft dir kein Mitbewerber, wie das funktioniert. Für mich sind eine gewisse Risikobereitschaft, dann haben wir ein gewisses Wissen auf Holz. Und was das Allerwichtigste ist, ist die Kundenorientierung. Und wir haben, das möchte ich nie aus der Hand geben, die Orientierung am Kunden. Wir haben von unseren Kunden eigentlich versucht zu lernen und auch so am einen oder anderen Ort ein Joint Venture gemacht. So eine Win-Win-Situation, sage ich jetzt mal, dass wir von den Kunden lernen, was sie brauchen. Das ist für mich ein bisschen die Nase im Wind halten. Den Kontakt, den direkten Kontakt zum Kunden haben und zusammen mit dem Kunden etwas entwickeln und ihm auch helfen, weiterzukommen. Und das hilft dir dann eben auch, oder? Also diese Kundenorientierung, das ist für mich, das war schon für mich immer das A und O. Da kann ich viel lernen und der Kunde ist zufrieden. Und das ist ja letztendlich das Wichtigste. Das ist vielleicht so ein bisschen nicht irgendwas machen, weil alle anderen es machen, sondern mal schauen, was braucht der Kunde wirklich? Was ist für ihn wichtig?
Ich glaube, diesen Textbaustein, den spiele ich jetzt in Zukunft in jeder meiner Marketingvorlesungen vor. Wenn ich das theoretisch sage, ist es das eine, wenn das vom Praktiker, der als ja, mittelgroßes, spezifisch regionales Unternehmen in 40 Ländern der Welt unterwegs ist, dann steckt da gewaltig viel dahinter und dann haben diese Worte ein ganz ein anderes Gewicht. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Da waren ganz viele spannende Dinge drinnen. Als Sie da von Ihrer Thermobehandlung gesprochen haben, habe ich mir gedacht, das ist ja wie wenn wir das Fleisch in Sous-Vide, Niedrigtemperatur für das allerbeste Weihnachtssteak gerade vorbereiten. So ähnlich läuft ja auch schon jetzt die Vorbereitungszeit fürs Christkind. Ich hoffe, Sie haben schon alle Ihre Wünsche deponiert und vielleicht sind manche davon auch schon auf dem Weg, umgesetzt zu werden. Es war wirklich hochspannend. Es war total toll, dass wir uns nach 10 Jahren jetzt wieder mal getroffen haben und ich hoffe, dass wir uns vielleicht in nächster Zeit vielleicht auch physisch dann wieder selbst über den Weg laufen werden. Ich werde heuer meine Gitarre zu Weihnachten noch mit ganz anderen Augen und anderer Ehrfurcht anschlagen, nachdem ich sie wieder entstaubt habe, nach einem Jahr nichts tun. Ich sage nochmal vielen Dank und wünsche Ihnen alles Gute und bis bald.
Danke Ihnen, war sehr interessant und es hat mich sehr gefreut, Sie wieder einmal zu hören.
Danke auch von meiner Seite.